herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. Es ist die letzte unserer Ringrunde. Und ich erzähle euch jetzt mal, wenn ich es schaffe, wo wir schon überall waren. Wir waren am Schottenring, wir waren am Donaukanal, wir waren am Stubenring, wir waren am Parkring, wir waren am Schubertring, wir waren am Kärntnerring. Wir haben einen Stopp bei der Oper gemacht, wir waren am Opernring, wir waren am Heldenplatz, wir waren beim Volksgarten und beim Burgtheater, wir waren auch schon beim Rathaus und heute schwingen wir uns über den Universitätsring. Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Fritzi, ich bin ja ganz stolz, jetzt habe ich diese ganzen ringrunden Abschnitte wirklich tatsächlich aufzählen können.
Bin auch stolz.
Ja, danke schön. Ein broader Weg, den wir da eigentlich schon gegangen sind,
vier
oder?
4 Kilometer.
4 Kilometer ist der Ring?
Eigentlich glaube ich 4 Kilometer ohne Donaukanal, wenn man nicht alles da steht.
Ja. Das ist eigentlich eine perfekte Laufstrecke, jetzt vielleicht ja. Nicht für mich, aber...
Der Sigmund Freud ist es jeden Tag gegangen.
Wirklich? Mhm. Eine Runde um den Ring? Mhm. Im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn?
Das sagt die Chronik nicht.
Naja, aber das ist trotzdem eine interessante Frage. Wir stehen jetzt mal vor dem Liebenberg-Denkmal. Wo ist das denn?
Das Liebenberg-Denkmal ist vor der Mölkerpastei.
Wo ist die Mölkerpastei?
Die Mölkerpastei ist, wie soll ich das erklären?
Gegenüber von der Uni?
Gegenüber von der Straße, die an der Uni entlang führt.
Genau. Sag mir ganz kurz, der Liebenberg war ein Wiener Bürgermeister auch, oder?
Ja, zur Zeit der zweiten Türkenbelagerung. Mhm. Wir haben am Hof, glaube ich, wie wir waren, schon über ihn gesprochen. Und der hat also die Wiener aufgerichtet, ist sehr verehrt gewesen von den Wienern. Hat wie dann sehr viele andere Wiener auch die Cholera bekommen und ist, glaube ich, am 10. September 1683 gestorben, also das war 2 Tage vor dem Entsatz. Aber man sagt, er hat die Lichter am Kahlenberg noch gesehen, die ihm gezeigt haben, dass das Entsatz her angekommen ist.
Also dass Wien quasi befreit wird.
Dass Wien
die
befreit
Besatzung
wird,
auf.
Als mit der Gewissheit gestorben.
Wow.
Und dass er,
mit der Gewissheit, dass er die Waisenhausgelder veruntreut hat.
Und man hat ja gesagt, er ist nur Bürgermeister geworden, damit er genug Gehalt sozusagen bekommt, dass er das zurückzahlen kann.
Ach so, das ist ja auch okay.
Das haben böse Zungen gesagt. Oder auch andere Zungen, das weiß ich nicht.
Jedenfalls steht dieses Denkmal vor der Mölkerpastei und da möchte ich jetzt noch mal ganz kurz über...
Darf ich nur kurz sagen, dass es ist zwar erst 1890 eröffnet, aber auch an einem 12. September.
Dieses Denkmal?
Das Denkmal eingeweiht worden. Eben auch aus in Erinnerung Grund. Aus diesem Grund. Und oben steht der Victoria, der wird dann vis-à-vis
nochmal begegnen.
Nochmal begegnen.
Aha. Mhm. Gloria Victoria.
Ja, oder eine Nike, aber in dem Fall ist sicher Victoria.
Aha. Was ist da der Unterschied?
Das eine ist griechisch, das andere ist römisch.
Aber sieht man da einen Unterschied oder heißen
Nein,
die nur anders?
Manchmal werden sie auch vermischt. Mir gefällt Nike besser, aber
Nike ist ein toller Name.
Beim Liebenberg-Denkmal ist eindeutig. Also ich meine, da wird es überall nie als Nike, immer als Victoria bezeichnet.
Mhm. Ja, jedenfalls steht diese Victoria vor der Mölkerpastei. Mhm. Und da möchte ich jetzt noch mal ganz kurz darüber reden. Was der Unterschied zwischen einer Pastei ist und einer Kurtisane? Nein.
Pastei und einer Kurtisane ist eine Gewaltigung.
Okay. Nein,
die Kurtisanen haben die Pastei verbunden. Die Pasteien waren die Bollwerke sozusagen.
Das sind die großen
Bastionen.
Also die großen Festungen, Festungsteile.
Die großen Teile, ja. Und die großen hohen
und
Teile.
Diese
Kurtinen.
Kurtinen sind das, was wir tatsächlich als Mauern bezeichnen. Mhm. Und die Pastei, nein, gibt es noch Ravelin?
Ja, die sind diese Vorwerke. Vor den Kurtinen gewesen, es waren nur einmal so spitzförmige Bollwerke, die verbunden waren dann durch Brücken.
Okay.
Den Kurtinen, aber das
und das Glacis? Glacis, wie sagt man?
Glacis
ist die freie Fläche vor der...
Vor den Kurtinen war der Graben, der Wassergraben,
ja?
Der dann aber schon sehr lang nicht mehr mit Wasser gefüllt war. Und dann war 400 bis 600 Meter breite freie Fläche, die nicht bebaut werden durfte bis Ende des 18. Jahrhunderts, bis dann eben diese ganze Geschichte obsolet worden ist. Und weil da hat man sofort gesehen, da hat man Freischussfläche auf anrückende Heere gehabt.
Und eigentlich sind diese Glacis-Flächen, die quasi jetzt dann bebaut worden sind, auch großteils. Genau. Also quasi, das ist der Teil zwischen dem, was wir als Ring kennen und der, was wir als Zweierlinie bezeichnen.
Ja, weil es ist ja eine völlig fälschliche Ansicht, wenn man glaubt, die Ringstraße ist auf dem Platz der Stadtmauer.
Das sagen ja voll viele, stimmt nicht.
Das glauben viele, aber die Ringstraße ist auf dem Glacis entstanden.
Das ist nämlich.
Also die Gebäude, ne?
Die Gebäude. Das ist echt ein Aha-Erlebnis.
Okay.
Ja. Aber jetzt zurück zur Mölkerpastei, weil da sieht man halt wirklich noch diesen Wall, diesen Hügel.
Ja.
Und da geht es ja auch wirklich noch nach oben und da sind ja auch die, das sind ja das Drei-Mädel-Haus und es ist so ein bisschen kitschig.
Ja, das Drei-Mädel-Haus.
Alte Häuser.
Ja, das Drei-Mädel-Haus ist ein bisschen weiter hinten, aber vorne ist das Pasqualati-Haus, wo der Beethoven, Pasqualati war Arzt und, war Advokat, entschuldige, und wo der Beethoven gewohnt hat, das Beethoven-Haus heißt ja, ist oben ein Beethoven-Museum. Daneben ist das Haus, wo der Fürst der Linie gewohnt hat, der rosarote Fürst.
Wer war der rosarote Fürst?
Der rosarote Fürst war ein Belgier, der unter den Habsburgern gekämpft hat, zur Zeit so Ende des 18. Jahrhunderts. Und der das Wort geprägt hat, der Kongress tanzt und bewegt sich, aber bewegt sich nicht. Mhm. Und der war eben immer in rosa gekleidet, dieser rosa Kutsche gefahren ist. Mhm. Seine Wohnung war wahrscheinlich rosa eingerichtet.
Wie ein Marzipan-Schweinebauch.
Ja, und die Damen haben ihm ihre Perlenketten gegeben, weil sie gesagt haben, an seiner warmen Brust bekommen sie einen besonders rosa Schimmer.
Wow.
Und sehr interessant ist es sein Grab. Und das seiner Frau.
Das war seiner Frau?
Seiner Frau, und am Kallenberger Friedhof.
Ist das auch rosa? Aus rosa Marmor?
Rosa ist es nicht, aber es ist wunderschön. Es ist ein sehr, sehr hübscher, netter, kleiner Friedhof.
Mhm. Muss ich auch mal hinschauen.
Ja.
Aber Mölkerpastei ist das nicht auch der Ort, wo dieses Attentat war auf den Kaiser?
Das war auf der Löwelpastei, das war das Stück daneben.
Achso, habe ich mir was gemerkt. Hat aber nicht gestimmt.
Ja, wurscht.
Also andere Pastei, interessant, also jedenfalls, da sieht man noch ein Stück von dieser alten Stadtmauer.
Nö. Aber nicht von der Babenberger Stadtmauer, sondern das ist eben die Renaissance-Stadtmauer, ein Teil, wobei das auch schon renoviert ist, also das ist auch nicht mehr ganz original. Aber dahinter, hinterm Drei-Mädel-Haus, das du erwähnt hast, das so ein hübsches Barockhäuschen ist, da geht ein gekrümmter Weg mit Stiegen dann runter, du hast die Stiegen erwähnt im Vorgespräch, und das war genau die Stelle, wo die Babenberger Stadtmauer bis 1540 oder was gestanden ist.
Und warum ist das eigentlich nicht abgerissen worden?
Wenn man wollte das eh begradigen, da, dieses ganze, diesen Schwung sozusagen, aber da ist an der Seite der Mölkerhof. Mhm. Wenn du in der Schottengasse gehst, siehst du ja am Eingang Mölkerhof und so weiter. Mhm. Und das war das Seitengebäude, also das ist das Gebäude vom Mölkerhof. Und die Melker, das Stift Melk.
Ah, das gehört dem Stift Melk.
Stift Melk, das ist das Verwaltungsgebäude vom Stift Melk. Und die haben sie geweigert, einen Teil herzugeben und aufbereiten. Das hätte man eben wegreißen müssen und das haben die nicht erlaubt. Mhm. Und darum ist das Ganze eben übergeblieben.
Interessante Sache. Tja, aber wenn man da jetzt wieder quasi von diesem Mölkerhof, also quasi die Schottengasse wieder rausgeht, sieht man vor sich die eben Votivkirche und link, über die wir schon gesprochen haben, und linker Hand ist das Palais Efrussi, das ja eigentlich vor allem aus der Literatur bekannt ist.
Genau, und das auch erst seit ein paar Jahren. Ne?
Was gibt es über das Palais Efrussi zu sagen?
Efrussi waren jüdische Bankiers, die irgendwie wie ein Stern, die waren wahnsinnig reich und sind irgendwie wie eine Sternschnuppe aufgegangen, waren eine Generation lang, kann man sagen. Also eine Generation zum Aufbau. Die sind aus Odessa gekommen oder aus dem Umland von Odessa. In Odessa haben sie angefangen. Sind wir Sternschnuppe aufgegangen. Also wie gesagt, eine Generation Aufbau, eine große Generation. Und die nächste Generation schon aus Gründen, die halt vielleicht nicht mehr so nachvollziehbar sind. Also nicht jetzt niedergegangen, sondern halt dieser Reichtum ist da.
Aber das war noch vor der Nazizeit. Also die sind
vor, das war vor der Nazizeit. Das hat mit den Nazis noch nichts zu tun gehabt. Die waren noch immer reich genug. Aber nicht dieser irrsinnige Reichtum, den sie in zur Hochblüte gehabt haben. Und eben der Sohn im Niedergang, der Ignaz Efrosi, der hat die Emilie Schei, von der Palais Schei Corolla beim Burggarten, geheiratet, und die sind dann von den Nazis vertrieben worden, und ich glaube, sie ist noch gestorben in Wien, aber der Vater ist hochbetagt vertrieben worden, und die Tochter ist eben die Elisabeth de Waal, die Mutter von dem Autor.
Keramikkünstler.
Genau, der Hase mit dem Bernstein. Augen durch das, das Palais Efrosi. Ja.
Das ist ein wirklich interessantes Buch.
Also ein sehr interessantes Buch, und die...
Lernt man viel. Über Nezuke.
Nezuke, genau.
Die kleinen japanischen Figuren.
Die man verwendet für die Obi-Gürtel.
Obi?
Ja, Obi Gürtel? Ist ein Kimono mehr. Also nein, der Obi ist der Gürtel, aber Gürtel für die Kimonos. Und damit die nicht rausrutschen, werden die ans Ende. Wir machen halt einen Knopf rein.
Die haben wir kleine Hasen mit Bernsteinaugen.
Genau, die waren
auch
sehr
nicht schlecht.
Und die hat
ein Obi gespritzt quasi.
Ja, und die hat Bedienstete versteckt unter den Matratzen, und dadurch sind sie im Zugriff da. Im Übrigen ein Hansengebäude.
Das erkennt man bestimmt an den vielen Figuren.
Ja, genau. Und jetzt ist das Casino Austria drinnen.
Ja, und so Kanzleien und so. Aber sonst jetzt nicht besonders spektakulär, architektonisch.
Ja, es ist halt Hansen. Ich meine, Hansen, wenn's eine Hansen-Rundfahrt machen würdest, was wir ja mal machen könnten.
Eine Hansen-Rundfahrt klingt so wie eine Hafen-Rundfahrt.
Ja, nein, Hansen-Gebäude, wir sehen, dass die alle irgendwie gleich ausschauen schon. Ich meine, eins ist...
Kastellstil, eins ist im...
Kastellstil, ja, nein, der Stil ist immer gleich. Und da ist auch ganz interessant, das war ja das Palais Efrosi, dann war wenn du das so vergegenwärtigst, das ist ja gerade so eine Rundung vom Ring da. Ne? Und da hast du das Efrosi, dann war ein Mittelrisalit. Der Mäcki ist auch nicht im Risalit, ist was anderes. Und dann war noch ein Palais. Ich weiß jetzt nicht, ob es Erlieben war, oder das kann ich jetzt nicht sagen. Das ist aber zerstört worden im Krieg. Mhm. Aber wenn du dir das vor dem Krieg angeschaut hast, war das eine Einheit. Ne? Also zwei langgestreckte Gebäude, und am Eck genau dieser Mittelrisalit, der ja, also dieser Mittelteil, der ein bisschen vorspringt. Der ja noch vorhanden ist, aber nicht mehr mittel, sondern eigentlich da ein bisschen in der Luft hängt.
Ja,
weil daneben eben dieses Nachkriegsgebäude ist. Das, ja.
Ja, in dem Buch kommt der Hase mit den Bernsteinaugen, kommt ja auch vor, dass die dann einmal das Fenster aufmacht und auf die neu gebaute Universität schaut.
Ja.
So, was ist jetzt die Universität? Die ist ja sicher auch irgendwie historistisch.
Die ist im Renaissance-Stil.
Aha.
Weil Renaissance, Gelehrte, Künstler.
Hochblüte der Lehre und Kunst. Aber das ist ja eigentlich nicht das erste Gebäude der Universität gewesen, oder?
Nein, um Gottes Willen, die Universität, wie du weißt, ist ja die älteste im deutschen Sprachraum.
Ja,
in meiner Jugend war
Rudolfina.
Genau, und in meiner Jugend war es noch die
Rudolfinensis,
ja. In meiner Jugend war es die zweitälteste, aber nicht im deutschen Sprachraum, sondern in Europa, weil ja die Karl-Universität, da war es die älteste deutschsprachige, nicht im deutschen Sprachraum, sondern weil die Universität in Prag war früher, aber auch, die war ja auch deutschsprachig.
Aber das war nicht die, was war die älteste Uni überhaupt?
Oder Bologna.
Bologna.
Dann glaube ich bis an dann dritte Sorbonne.
Aber wir reden jetzt vom Jahr 1365.
65, der Rudolf der Stifter, den wir in der vorigen
Staffel
gehabt haben, hat eben, der war der Schwiegersohn vom Kaiser Karl IV., eben die Prager Universität, und hat den allen
alles
nachgemacht. Wollte unbedingt so großartig sein wie der Schwiegervater, und hat eben die Wiener Universität gegründet. Die natürlich überhaupt nicht an dem Platz war, klarerweise nicht. Weil das war.
Wo war die?
Die war, also am Anfang hat die überhaupt so für sich hingedümpelt, weil?
Weil?
Sie hat gehabt drei Fakultäten, Jurisprudenz, Medizin und Artes Liberales, also Philosophie. Aber gefehlt hat ihr das Wichtigste,
Die Theologie?
Die Theologie, die hat der Papst nicht erlaubt.
Warum?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum er das hat es halt nicht erlaubt. Und der Rudolf der Stifter ist ja im selben Jahr, in dem er die Universität gegründet hat, noch gestorben. Mhm. In Mailand, 26 Jahre.
Mit 26 Jahren?
Mhm.
Das ist ziemlich jung.
Sehr jung, der ist an irgendeiner Krankheit gestorben, ist dann in ein islamisches Gewand eingenäht nach Wien gekommen, kann man sich im Dom- und Diözesanmuseum da anschauen. Diese,
ja, und hat es nicht gestunken?
Naja, ich habe einmal gehört, dass er ihn, dass man ihn in Mailand in Rotwein gekocht hat, sozusagen das Fleisch weggekocht hat und nur das Skelett gebracht hat. Müsste man irgendwie verifizieren,
dass nicht, ob es stimmt. Naja.
Okay. Aber also da hätte es wenigstens nicht gestunken, nur noch Rotwein gerochen.
Das stimmt. Der arme Rotwein.
Wird ein verminderter Qualität gewesen sein. Ja, und der ist gestorben und 20 Jahre später ist Folgendes passiert. Also seine Brüder, die eigentlich gar nicht interessiert waren an der Uni, haben dann 20 Jahre später die Theologie dazu bekommen. Durch verschiedene Umstände.
Okay, und dann war es eine vollwertige Uni.
Und dann war es eine vollwertige Uni und die haben dann geschenkt den Bauplatz vis-à-vis von der heutigen Dominikanerkirche der Universität in der Postgasse. Mhm. Und da ist die Universität gebaut worden und zu dem Bau sind Steine von der Synagoge am Judenplatz verwendet worden, die ja bei der Wiener Xera zerstört worden ist.
Wiener Xera, nochmal ganz kurz.
1421, Vertreibung der Juden oder Ermordung der Juden, was auch immer.
Ja, was ein ganz interessanter, also die Uni hat dann irgendwann also diese Theologie dazu bekommen, dann ist es unter Maria Theresia.
Dann ist einmal der Luther gekommen und dann ist ziemlich wenig geworden, weil die Theologie, die katholische, nicht mehr die Rolle gespielt hat, klarerweise. Und dann ist aber wieder aufwärts gegangen und die Jesuiten haben das übernommen. Mhm. Entschuldige. Und nach der, und du weißt ja, 1776, glaube ich, sind die Jesuiten vertrieben worden. Mhm. Dann ist die alte, unter den Jesuiten noch die alte Aula, Jesuiten-Universität, Jesuitenkirche, am heutigen Ignaz-Seipel-Platz, ne? Oder Jesuitenplatz, gebaut worden. Das Jesuitentheater, die alte Aula, ist ja erst vor einigen Jahren wieder instand gesetzt und revitalisiert worden. Dann unter der Kaiserin Maria Theresia und Franz Stephan ist die neue Aula gebaut worden, die heutige Akademie der Wissenschaften. Mhm. Und dann sind die Jesuiten vertrieben worden und die ganze Universität ist unter staatliche Aufsicht sozusagen gekommen. Und der Staat hat das an sich, Josef II., absolutistischer Herrscher, hat alles kontrollieren wollen.
Und wollte definitiv keine Theologie.
Und sicher nicht. Und hat das also alles, hat natürlich eine theologische Fakultät gegeben, das ist ja ganz klar. Mhm. Aber
war nicht so wichtig.
Das glaube ich, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Aber dann und erst nach der Revolution 1848 ist unterm Unterricht, ist also erst das geändert worden, das ist herausgenommen worden, war selbstverwaltend, die Universität. Mhm. Forschung und Lehre sind zusammen gekommen und die Lehrbefugnis und so weiter, das war alles, ist halt alles dann erst gekommen. Und das Ganze ist im Grundgesetz 1867.
Also da stand dann auch so quasi, dass die Lehre frei ist und.
Ja.
Okay. Ja, was ja ganz, jetzt mal wieder zurück zum Uni-Gebäude kommend, da gibt es jetzt einen inneren Arkadenhof. Mhm. Da sind die Büsten von berühmten Wissenschaftlern und wirklich, man muss jetzt auch sagen, nur Männern.
Nur Männern.
Bis auf eine Frau, Marie Ebner-Eschenbach, wobei man eigentlich nicht ganz genau weiß, was die dort macht.
Nein, also, ja, keine Ahnung.
Ja. Also es sind in diesem Arkadenhof sind eigentlich nur männliche Wissenschaftler.
Außer in der Mitte.
Außer in der Mitte, was ist in der Mitte?
Sitzt die Kastalia, die Quellnymphe, die strahlt Ruhe aus und da haben die Männer hingehen können und haben sich ihre Stresssituation haben sie auch reagieren können.
Ja. Das ist schön. Mhm. Aber es gab ja doch auch interessante Frauen, die dann doch irgendwann einmal studieren durften. Gott sei Dank, für uns beide gut. wer war denn so die erste?
Die erste Ärztin war die Gabriele Possaner. Mhm. Die hat eine Externistenmatura am akademischen Gymnasium gemacht, ist dann, konnte hier nicht studieren, ist in die Schweiz gegangen, hat dort Medizin studiert, hat promoviert, ist zurückgekommen und man hat ihr angeboten, also nach der Jahrhundertwende, man hat ihr angeboten, sie könnte nach Bosnien gehen, weil dort die Frauen, weil man einen Amtsarzt gebraucht hat und die Frauen, die Muslime haben, die muslimischen Frauen haben sie natürlich von einem Mann nicht untersuchen lassen. Sie hat aber dann, da ihre, es ist ja der Doktortitel da anerkannt worden, sie hat aber alle Prüfungen nachmachen müssen, da wieder machen müssen.
Wow.
Und sie ist dann, hat dann eine Praxis gegründet und ist nach dem Zweiten Weltkrieg gestanden.
Toll, toll, dass, also aus, naja, toll eigentlich. Aber interessant, aus welchen Gründen dann Frauen doch studieren durften, was da der Auslöser war, nämlich andere Frauen, die sich aus religiösen Gründen nicht von Männern untersuchen.
Naja, studiert hat sie ja schon vorher gehabt, aber also ausüben ihren Beruf durften. Ja. Und nach 1918 war sowieso.
Ja, nach Gott sei Dank.
Konnte man. Aber es hat also eine Weile gedauert, erst in den 30er Jahren ist die Elise Richter, war Romanistin, glaube ich, die erste habilitierte Professorin war. Und magst du nur heute schauen, wie es ist?
Mit der Verteilung,
meinst du? Mit der Verteilung bei den Studenten weiblich. Also ja, zumindest auf der Hauptuni, also mehr weibliche. Mittelbau noch immer mehr weibliche und Oberbau, also Professoren. Noch immer bei weitem mehr männliche.
Ja, ändert das, liebe Frauen.
Ja.
Und liebe Männer auch. Also es ist ja immer eine Sache von beiden Seiten. Genau. Naja, jetzt mit diesem Aufruf quasi beenden wir unsere heutige Folge, glaube ich.
Vielleicht ein Resümee, sag, was du jetzt von dem Ganzen.
Von der Ringstraße?
Der Ringstraße.
Ja, also ein Resümee von mir. Ich finde, dass die Ringstraße schon sehr viel interessanter ist, als ich sie eigentlich gedacht habe, dass viel mehr Geschichten dahinter stecken. Diese ganze städtebauliche Leistung, die da dahinter steckt, ist enorm. Nämlich eigentlich, was man alles abgerissen hat, also nämlich die Mauern, was man aufgebaut hat, diese verschiedenen Palais, die repräsentativen Gebäude, das war schon sehr interessant, dass es eine total neureiche Gegend eigentlich war, dass da eigentlich halt wirklich Leute mit Geld hingezogen sind und wenig eigentlich altsituierte. Aber eigentlich das Erstaunlichste an der ganzen Sache ist dieser Wandel, der da in Wien stattgefunden hat. Also dass es zuerst diese enge innere Stadt war, die aufgebrochen ist und die sich mit den Vorstädten dann verbunden hat. Das finde ich sehr beeindruckend. Und was ich auch gelernt habe, ist eigentlich die Bedeutung von Kaiser Franz Josef, dass der da schon recht viel beeinflusst hat bei der ganzen Geschichte, also bei der ganzen Gestaltung. Ja.
Ja, wenn ich noch was sagen darf
dazu. Nur zu.
Also ich finde einmal, dass das Ganze war ja so, wie wir beim Kriegsministerium gesagt haben, in einer rückwärtsgewandten Fassade, alle, aber innen waren die top modern.
Diese repräsentativen Gebäude.
Belüftungen haben wir ja geredet und so weiter. Ich meine, natürlich, teilweise ist es bis heute in Betrieb, also eigentlich nicht nur teilweise, sondern überhaupt. Es ist schon, ich meine, die Heizung ist durch die Fernwärme ersetzt worden, die Gasbeleuchtung durch Strom und so weiter. Aber eigentlich funktioniert das Ganze nach 150 Jahren auch noch.
Ja.
Das zweite Interessante ist, finde ich, der Wandel in der Anschauung der Wiener. Weil am Anfang waren sie schon wahrscheinlich teilweise begeistert. Dann Baustelle, jahrzehntelang. Nach der Jahrhundertwende sofort eigentlich sind die Kritikpunkte gekommen. Denk an Adolf Loos, der es wegreißen wollte. Ja. Dann ist mehr oder weniger die Bedeutungslosigkeit versunken. Nach dem Zweiten Weltkrieg total abgelehnt worden, mehr oder weniger. Man hat gesagt, teilweise steingewordene Hässlichkeit. Und auf einmal ist dann gekommen, so vor 30 Jahren, 40, 35 Jahren, wieder dieser dieser Sinneswandel. Und heute ist er ist eine Ikone des Historismus. Und man kann sich Wien ohne die Ringstraße nicht vorstellen.
Ja, es ist sicher ein totaler Publikumsmagnet auch. Total. Mit dieser Ringstraßenbahn, die da rumfährt. Ja. Die Ringstraße steht sehr viel für Wien eigentlich.
Sehr viel. Ja. Und was man noch, was ich aus meiner eigenen Erfahrung noch weiß, die Ringstraße war ganz sicher eine, man wollte zwar verbinden, die Vorstädte mit, es war aber ganz sicher eine, die soziale Schranke noch immer da. Also die hat durch die Ringstraßen nicht aufgehoben werden können. Und die hat meiner Ansicht nach bis in die 1970er Jahre
wirklich so lange
gereicht, dass die Leute, die in der Stadt gewohnt haben und die Leute, die in den Vorstädten gewohnt haben, ganz einfach eine soziale Schranke getrennt hat. Und das hat sie erst aufgelöst, also wirklich so in den 70er Jahren.
Das ist sehr,
würde ich so sagen, so sehen.
Ja, naja, man sagt ja auch immer noch, ich gehe in die Stadt.
Ja. Nur, dass immer weniger Leute in der Stadt wohnen. Ne?
Und dass auch immer weniger Leute, Wienerinnen und Wiener, in die Stadt gehen, weil es einfach overtouristed ist.
Genau. Ja. Aber trotzdem ist es noch immer wunderschön.
Ja, finde ich auch. Danke, Fritzi, für diese besonders schöne Runde. Ich freue mich auf unsere weiteren Spaziergänge.
Gerne, Edith. Also,
ja.
Servus, Edith.
Servus, Fritzi.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.